Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf und Teil 2 zum Thema motivbasierte Führung mit Anna Fagi-Afghani. Als absolute Expertin für motivbasierte Führung in Wirtschaft und Sport weiß Anna, warum es so wichtig ist, über die unterschiedlichen Motive der einzelnen Teammitglieder Bescheid zu wissen und vor allem auch unsere eigenen Motive zu kennen. Motive sind unsere Brille, durch die wir die Dinge wahrnehmen, bewerten, Entscheidungen treffen, fühlen und uns verhalten. Meist nicht bewusst, sondern automatisch ablaufend. Aber wir können uns unsere Motive bewusst machen. Wie das geht und was man dann mit diesen Informationen macht, darüber spreche ich jetzt mit Anna in Teil 2. Unterm Strich, es geht immer um Systeme und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem System Sport und auch dem Transfer, die praktische Umsetzung. Brücke bauen. Den Begriff habe ich auch dir geklaut. Ich glaube auch aus dem Podcast vom Coach to Coach. Da ging es jetzt in erster Linie nochmal darum, die Brücke zu bauen zwischen ich identifiziere meine eigenen Motive und ich, also als zum Beispiel Trainer, Führungskraft und ich identifiziere die Motive meiner Spieler und Athleten. Mhm. Was genau ist dann damit gemeint, die Brücke zu bauen?
Also im Grunde ist es so, dass wir üben, ganz, ganz simpel, dass wir üben mit Menschen, dass sie darüber, dass sie sehr genau wissen, wie sie selber ticken, wie ihr eigener Antrieb strukturiert ist, dass wir darüber dann auch wissen, wie sie selber intuitiv Situationen führen. Also wir wissen dann, wie sie intuitiv das Training gestalten, wie sie die Leute ansprechen, welche Fehlertoleranz sie haben, ob sie alle gleich behandeln wollen. Also wir wissen einfach ja sehr, sehr viel dann über den Trainer, über die Trainerseite. Die Brücke, damit ist gemeint, dass wir dann Trainern an die Hand geben, wie sie die Individuen zu führen haben, die ihnen gegenüberstehen, die ja nun mal ganz anders sind häufig. Das heißt, wir bauen didaktisch, methodisch, also dadurch, dass wir tatsächlich, also es ist wirklich sehr, sehr kleinteilig, dass wir sagen, pass auf, sprich denjenigen so an oder sprich ihn so auf keinen Fall an. Nutz doch bitte, sage ich jetzt mal, niedrige Neugier als Grundlage in dieser Gruppe. Aber du weißt, wer die Neugierigen sind. Biete denen Gespräch, biete denen das Warum an. Ja, also wir gucken wirklich, dass wir sozusagen so eine Brücke schaffen von dem, ne, wie bin ich gestrickt und wie wäre mein intuitives Herangehen hinzu, ich komme in eine professionelle Rolle und in dieser professionellen Rolle ist mein Job, durch mein Handeln den anderen in eine Hochleistungssituation zu befördern. Das heißt, ich sollte nichts tun, was aus Versehen die falschen Botenstoffe aktiviert. Das heißt, ich lerne durch mein Handeln dann, dadurch, dass ich wirklich wie ein Staubsauger Anleitung in der Hand habe. Also ich lerne dann, diesen Weg zu gehen, aus meinem eigenen Referenzraum raus, also meine eigene Brille absetzen und die Brille des anderen aufsetzen. Und das ist das, was ich damit immer meine, dass ich sage, wir brauchen diese Brücke hin zu den Brillen der anderen. Und die lerne ich dann entsprechend zu bedienen. Und zwar sowohl in der Gruppe, und da sind wir ganz happy drüber. Ich habe ja, ne, Sozialpsychologie, hast du eingangs schon gesagt, steht, also Teampsychologie ist ja ein totales Herzstück, was ich habe. Und trotzdem weiß ich einfach, dass man Team individualisiert führen kann. Das geht. Und dann heißt es immer, nein, das sind doch 20 Leute, wie soll man das machen? Aber wir wissen einfach, dass es geht. Und da bin ich dann auch sehr stur. Sag doch, das geht schon. Und das vermitteln wir dann. Und das ist das, was ich immer meine mit Diagnostiken sind immer toll und viele Vereine haben auch Diagnostiken, wir ertrinken in Diagnostiken. Das Problem, was wir haben, wir kriegen es nicht auf die Straße. Wir kriegen es nicht ins Handeln. So, na, das ist das. Und da haben wir unser Schwergewicht, dass wir sagen, okay, wir bieten an, dass wir zusammen üben, wie wir diese Brillen der anderen systematisch gut aufgesetzt kriegen. Und zwar gruppendidaktisch. Und das geht natürlich dann, wenn ich jetzt 20 Leute vor der Nase habe, ne, dann kann ich da natürlich nicht hier immer mit jedem Einzelnen da eine halbe Stunde sprechen. Das heißt, wir können über Teamscreenings, über verschiedene Darstellungsformen dann auch gucken, dass wir kleine Cluster bilden können, dass wir sehen, okay, wer braucht eigentlich welche Ansprache, wer sollte vorher nochmal zur Seite genommen werden, wer braucht das nicht, wer ist ein Resilienzspender im Wettkampf in der Gruppe, wer nicht, ne? Wir bauen so Ingame-Kommunikationsachsen mit den Trainern und so weiter. Und wir sehen zu, dass sozusagen diese Brillen der Spieler, dass die ein permanent präsentes Tool im Rucksack der Trainer sind, systemisch. Und das ist das, was uns da so wichtig ist, weil das kennst du auch sehr, sehr gut. Von den ganzen Diagnostiken wird man am Ende erschlagen und trotzdem bleibt es ja, wie es ist erstmal. Und deshalb, das meine ich immer mit Brücke. Also wir brauchen ein Hinkommen in ein verändertes Handeln am Ende. Wir brauchen nicht noch 5000 neue Diagnostiken, da haben wir ja schon genug.
Ich wollte gerade sagen, Diagnostik ist natürlich sehr beliebt, hat ja auch oft was mit Fördergeldern zu tun, machen auch viele, noch mehr machen dann eigentlich gar nichts damit.
Genau.
Ich glaube, es ist ja schon mal ein erster Schritt. Also das hat zumindest mir sehr geholfen, auch Diagnostik oder Zahlen zu nehmen als Einstieg, um ein Gespräch zu beginnen.
Ja.
Also Zahlen sind halt einfach Fakten, die kann man dann noch nicht so leicht von der Hand weisen. Und ich finde die schon mal oft sehr hilfreich, einen Gesprächseinstieg damit zu finden. Also wenn er natürlich von Experten dann stattfindet. Ich finde es auch ganz schwierig, so eine Diagnostik zu machen und dann einfach mal die Ergebnisse zum Beispiel irgendeinem Fußballverein zu schicken und so, und jetzt macht mal damit. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass das, und ich glaube, so handhabt ihr das ja auch, dass die Diagnostik dann auch nicht einfach aus der Hand gegeben wird, sondern einfach sehr verantwortungsvoll auch der Transfer dann versucht wird, also eben so wie mit wirklich zu üben damit.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es, ich meine, sie haben natürlich unterschiedliche Budgets, ne? Erste Liga und zweite Liga unterscheidet sich schon stark und Richtung dritte, vierte, wir sind unheimliche Weltverbesserer und wollen auch immer gucken, dass wir auch jeden erreichen, auch mit kleinerem Budget. Aber natürlich muss man sich dann methodisch anpassen. Was für uns ganz, ganz wichtig ist, hat auch mit der Ausbildung zu tun, die ich habe und die kennst du auch gut. Ich habe ja keine therapeutische Ausbildung gemacht, habe aber mit Therapeuten ganz viel gelernt in meinem Leben, habe viele Ausbildungen mit Therapeuten zusammen auch gemacht. Das heißt, das Thema Schweigepflicht, Datenschutz, gut, da haben wir eh auch die Datenschutzgrundverordnung, aber also auch der ethische Umgang mit Verschwiegenheit. Also es ist tatsächlich so, wir haben in der Vergangenheit auch Aufträge abgelehnt, weil da nicht im Sport in diesem Fall, sondern in der Wirtschaft, weil es war so ein Trend gab, da sollte dann auch im Coaching immer alles niedergeschrieben werden in Protokollform und dann hat man das dann schön abgegeben. Also was machen wir einfach gar nicht. Das heißt auch in dem Fall jetzt, das sind persönliche Daten. Das heißt, da gibt es irgendwie zig Unterschriften von allen Seiten, ne, mit einer Erlaubnis sozusagen, mit einer Freigabe, dass man in einem bestimmten Rahmen, in einer bestimmten Zeit, mit einem bestimmten Personenkreis bezogen auf die Rolle, ne, sprechen darf und arbeiten darf. Und da sind wir sehr, sehr streng auch, was bedeutet, dass wir auch mit den Athleten da sehr achtsam umgehen einfach und immer gucken, haben die das erlaubt, haben sie die Unterschriften schon gegeben. Also wir geben halt nichts raus, so einfach so, ne, sondern da wird immer geguckt. Und es gab durchaus auch schon Anfragen von prominenteren Vereinen, kann man nicht einfach mal Diagnostik machen und dann schreibt ihr uns dazu was auf und ansonsten sehen und hören die Athleten euch gar nicht. Sowas zum Beispiel, das machen wir nicht, ne? Weil wir immer eine Form brauchen, in der, und das ist was mir ganz wichtig ist, in der ich den Athleten in die Augen schaue und ob das jetzt im Workshop ist oder ob das im Einzel ist, wir mögen die Einzelauswertung lieber, aber das ist halt wie gesagt ja eine Budgetfrage, ob das geht. Aber ich brauche halt ganz klar, dass es neben den vertraglichen, den Unterschriften, die wir uns dann geben lassen natürlich, dass es da auch eine ganz viel Vertrauen gibt auf Seiten der Athleten, dass wir auch was Gutes tun, so dass wir ihnen auch helfen damit und dass das auch nicht inflationär irgendwie da irgendwo auf Insta landet am Ende. Da müssen die uns ja auch vertrauen können. So. Und dafür gibt es dann, haben wir so verschiedene Verfahrensweisen, wie wir uns das da doppelt und dreifach unterschreiben lassen. Genau, und bisher haben wir es tatsächlich auch so durchgezogen, dass wir solche Anfragen von, mach mal die Diagnostik und dann schreib ein bisschen was und ansonsten, ne, sowas, das haben wir bisher nicht gemacht, weil das ist die ethische Seite auch der Arbeit. Ne?
Ja, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil es einfach sehr viel mit Vertrauen zu tun hat und die Vertrauensbasis ja von so einer Arbeit auch auf die Grundlage ist, dass dann auch Veränderung stattfindet. Also auch einem Trainer muss man vertrauen, damit man das umsetzt und macht, was der einem sagt. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema.
Ja, absolut.
Wie oft hast du es schon erfahren, dass so eine Diagnostik dann wirklich auch mit Trainern und Spielern super offen durchgesprochen wird? Und das würde ich mir so oft wünschen. Sag, okay, also aller Jürgen Klopp, der sagt, er macht da kein Einzelding draus, sondern es muss klar sein als Grundhaltung, alles darf da sein. Und wir sprechen das offen an, damit wir dann gemeinsam als System letzten Endes nicht wieder über den Kanal irgendwas erfahren, den zweiten Senderempfänger, sondern dass einfach alle auf dem on the same page sind, sage ich jetzt mal.
Also, ich erlebe in der Realität gerade die Clubs, die uns reinholen, ja schon dass die großes Interesse haben, weil die Clubs, die uns reinholen, die wollen das ja. Das ja. heißt, ja. ich erlebe in der Realität schon verschiedene Ansätze aufgrund von halt ne, Budget und anderen äußeren Umständen. Aber bei den Clubs, mit denen wir arbeiten, zumindest auf Trainer- und Athletenseite, in der Regel ein großes Interesse. Allerdings, es gibt verschiedene Themen, die da reinspielen. Es gibt Clubs, da sind die Sportfunktionen sehr weit im Hintergrund und auch eher nicht so präsent und auch eher nicht so interessiert. Dann gibt es tatsächlich, wir haben jetzt Arbeiten mit einem Club, da ist der Sportvorstand extrem interessiert daran, war auch selber im Führungsworkshop bei mir, ist nicht nur offen, sondern findet das halt das für sehr relevant und findet das klasse auch. Diese Arbeit, der unterstützt das sehr. Das ist ein Sportvorstand, der selber extrem da auch hinterher ist, dass das gemacht wird vernünftig. Das ist unterschiedlich. Was ich erlebe in der Praxis, also wirklich in der echten Umsetzung, ist, dass diese Art Arbeit immer noch zu sehr untergeht im Alltag. Mhm. Das ist etwas, und zwar unabhängig davon, ob der Trainer oder die Spieler oder irgendwie, ob die da Interesse dran haben, wird diese Arbeit mit dem Kopf immer noch marginalisiert. So, das ist ein Punkt, der für mich ganz interessant ist, weil ich ja auf der einen Seite reingeholt werde und allen klar ist, die mich da reinholen, dass es eine hohe Bedeutung hat. Ich erzähle denen die ganze Zeit was von Botenstoffen und sage denen, was der und der Botenstoff in der Kombination dann auf dem Platz bewirkt. Wir haben so prominente Beispiele, sehr prominente Beispiele von Athleten vor Jahren, die irgendwie auf den Platz kamen, nach 10 Minuten verletzt waren mit irgendwelchen Muskelfaserrissen und irgendwie dann schon klar war, da war ein ne, ganz starker, großer Stress. Da war vorher schon klar, dass da ganz viel daneben war. Da war so, ja, das ist dann auch durch die Medien gegangen. Ja, gut, klar, geht auf den Platz, verletzt sich sofort. So, also man kennt auch, und das kann man auch recht gut evidenzbasiert ja darstellen, den Kontext, also die Kausalität auch zwischen starkem, anhaltendem Stress und Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel. So, und trotzdem, im Alltag höre ich von den Trainern, dass sie es einfach nicht so schaffen, wie sie gerne wollten, sozusagen. Also ich höre das relativ regelmäßig, wenn ich dann sage, pass auf, wir brauchen regelmäßige Treffen. Gerade dieses Thema Ingame-Kommunikationsachsen zum Beispiel, Ingame-Coaching-Sachen. Das ist ja was ich konzeptuell entwickelt habe, was aber auch einen bestimmten Aufbau braucht, also was auch ein bisschen Learning braucht bei den Trainern. So, das sind so Sachen, die muss man halt auch regelmäßig machen, auch vor den Wettkämpfen oder Wettkampfanalysen, motivationale Reflexe. Ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, mir motivationale Reflexe von Athleten anzugucken und dadurch da auch so eine gewisse, also auch was zu finden, womit man arbeiten kann. Das braucht ja aber, dass man es tut. Und das ist der Punkt bei allem Interesse, wo ich dann oft ankomme in diesem Gespräch, ja, aber boah, wie sollen wir denn das jetzt noch schaffen? Wie sollen wir denn da jetzt noch ernsthaft? Oh ja, es braucht ja total viel Zeit. Und, ja. und das ist, da brauchen wir noch so ein bisschen Paradigmenwechsel und da brauchen wir, ich meine, der Klopp, ich weiß gar nicht, wie alt er inzwischen ist, der das ja intuitiv auch jahrelang gemacht hat, da und das ist auch ganz lustig, weil er selber ja auch sagt, nö, er kennt sich gar nicht aus mit Motivation. Der hat mit dem Großvater unserer Diagnostik ja gearbeitet, auch mal, vor vielen, vielen Jahren.
Also heutzutage. Er hatte schon auch immer, glaube ich, Coaches und ja, ja, ja. gute Leute gehabt, die ihn beraten haben.
Ja, ja, also dementsprechend ist auch immer so ein bisschen, ne, aber er ist halt so, wird so ein bisschen ikonisiert in dem Bereich natürlich, so, aber in der Breite muss man einfach sagen, dass wir da immer gegenüberstellen dem Thema höher, schneller, weiter mit ne, mehr Training und taktisches Training so oder so und also so. Und das heißt, da ist das Thema Kopf immer noch so ein bisschen wie so ein Add-on, obwohl es zentral ist, dass Kopf funktioniert, wie inzwischen alle wissen. Also und das ist halt so ein bisschen, wo ich glaube, naja, da sind wir einfach, ja, da haben wir gerade so ein bisschen, brauchen wir einen Kulturwechsel und brauchen, dass das noch relevanter wird bis in die letzte Ecke, wo halt der Tagesplan gemacht wird. So. Und wir haben den Effekt natürlich, den wirst du auch kennen, diesen Effekt dieser unsäglichen Rivalität. Natürlich auch.
Ja, ja, klar.
Das heißt, man hat, und dann natürlich kann man jetzt auch noch einmal, kann man Stunden drüber reden, aber ne, so wie als Frauen dann im Männerbusiness auch noch, ist auch noch ein Traum. Aber davon mal abgesehen, wenn man, selbst wenn man das beiseite legt, also die ganzen, na, also diese Dynamik, diese rivalisierende Dynamik unter Sportpsychologen, die ja alle auch total engagiert sind und was wollen und so, da muss man halt immer sagen, man kommt natürlich auch rein und ist immer so ein bisschen gefühlt Konkurrenz, obwohl wir das sachlich, fachlich gar nicht sind. Wir unterstützen ja die Sportpsychologen eigentlich gerne. Aber das sind natürlich auch nochmal Effekte, die es manchmal so ein bisschen erschweren, das glatt in die Praxis zu bringen. So, aber das ist ein Effekt, da glaube ich, haben wir halt auch noch kulturell viel zu tun, weil wir einfach jährlich tausende Sportpsychologen entlassen für gefühlte 50 Jobs. Das ist ein bisschen hausgemacht auch. Und das tut mir dann auch immer sehr, sehr leid, muss ich sagen. Also gerade so die ganz jungen Leute
aber
da.
Das ist auch ein Ansatz ganz wichtig, der, glaube ich, wo man ein bisschen auch umdenken muss. Ich meine, ich habe ja, oder was jetzt habe ich, arbeite auch in der Wirtschaft, also dass man nicht so in Sportpsychologie denkt, sondern einfach in High-Performance-Psychologie und sich da einfach breiter aufstellt. Und da gibt es genügend Jobs.
Ja, das
da muss man sich dann nicht auf die paar Bundesligisten an ihnen festbeißen oder OSPs, sondern einfach sagt, okay, man möchte einfach in dem Bereich Leistungspsychologie, Führungspsychologie, wie auch immer arbeiten.
Ja.
Und da gibt es genügend Jobs. Ja. Und ich glaube, wenn man da wieder Flexibilität mehr walten lässt und sich nicht so versteift auf ein Thema.
Das stimmt.
Und das heißt ja auch nicht, wenn man dann in der Wirtschaft lange war, auch nicht wieder in den Sport kann. Und auch mit euch die Zusammenarbeit, die kann ja auch sehr bereichernd sein mit Diagnostik, Beratung. Und dann kommt wieder die Brücke von dem Transfer über die Sportpsychologen.
Ja.
Ich glaube, das sei nun mal an der Stelle, dass man sich vielleicht lösen muss, auch von den Begrifflichkeiten.
Ich finde das auch eine wunderbare Empfehlung. Die gebe ich auch sehr, sehr häufig. Tatsächlich gerade bei so jungen Leuten, die sind ja teilweise wenige Jahre älter als mein ältester Sohn. Ich komme dann natürlich, das ist das Thema Fürsorge, komme dann immer relativ schnell in so einen mütterlichen Gefühlszustand. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den ich ganz oft empfehle. Und ich bin ja auch, also fachlich sozusagen, habe ich ja ganz viel erlebt und Blick auf Jahrzehnte zurück und denke mir dann immer, am Ende, das, was es da bringt, das ist das, was du gerade sagst, ist eben die Flexibilität, das Wissen sozusagen zu abstrahieren und auf andere Systeme zu übertragen. So, und das empfehle ich immer, also das zu tun und sich nicht auf den Sport zu als alleiniges Feld so zu versteifen. Ne?
Wir kommen aber trotzdem wieder zurück zum Sport und zwar aufs Fußballfeld. Motivationale Reaktion. Hast du dafür ein Beispiel? Also sprich, du schaust den Fußballspiel an. Was bedeutet eine motivationale Reaktion?
Ah, du meinst die motivationalen Reflexe.
Reflexe, Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, genau. Was bringe ich denn da? Ah ja, ich bringe mal ein Beispiel, was ist relativ, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und zwar, was relativ einfach ist. Ich hätte sonst noch ein paar mehr am Start, aber das ist vielleicht etwas, was man ganz gut auch nutzen kann. Wir haben in den letzten Jahren, ich habe mehrere Innenverteidiger beraten. Und noch einen Volleyball-Nationalspieler, der dieselbe Motivkombination auch hat und das Thema im Prinzip auch hat. Also, Innenverteidiger, also ich bin so 1,65 groß, also Hünen, ja? Also erste, zweite
meistens,
Liga, genau, Hünen, also über 1,90 und groß, breit und so. Also klassische Innenverteidiger. So, und es gibt eine bestimmte Motivkombination, die macht ein sehr, sehr, sehr harmonieorientiertes Verhalten. Die macht ein wenig aggressiv wirkendes Verhalten. Man sieht auch im Wettkampf und das sieht man auch im Verhalten um den Wettkampf herum. Das sind Menschen mit dieser Motivkombi, die oft sehr kooperativ eingestellt sind und die sagen, ich will den Wettkampf um jeden Preis gewinnen, ich will aber den Gegner nicht zerlegen. Ich will ihm nicht das Herz rausreißen, ich will ihn nicht töten, ich will ihn nicht über die Bande kicken. Ich will einfach diesen Wettkampf gewinnen und danach kann ich auch Trikots tauschen gehen und High Five machen. Ja, so. Das sind oft Menschen, die berichten, dass sie auch schon als Kinder, die haben ja in der Regel mit 5, 6, 7 Jahren angefangen mit Fußballspielen, dass sie immer wieder gehört haben, du bist zu weich, du bist zu lieb, du hast keine aggressive Attitüde, so wird das doch nichts, ja, du musst da stärker reingehen, musst schärfer in den Wettkampf gehen und so weiter, so. Wir sind ja nun aber, hatte ich ja vorhin schon angerissen, ne, also Motivation ist nicht gleich Kompetenz. Das heißt, wir sprechen in dem Fall ja auch mit Erst-Zweitliga-Bundesliga-Spielern, die teilweise Jahre Karriere hinter sich haben. Also da ist ja eigentlich sachlich nicht die Frage, können die spielen? Das können die schon. Ja? So, und trotzdem begleitet solche Spieler oft ihr Karriereleben lang, gerade von extrem anders motivational ausgeprägten Trainern dieses Image. Also ne, jemand, der extrem revancheorientiert ist und in Kriegsrhetorik verfällt. Es gibt so Trainer, auch bekanntere Trainer, die sind, weiß man auch, die sind, benutzen starke Kriegsrhetorik. Immer sehr mit Gewalt und Blut und was auch immer. So, und das sind tatsächlich Athleten, die durch diese Attitüde, die man sehen kann, die man dann auch auf dem Platz sehen kann, die man auch im Verhalten, im Sozialverhalten sehen kann, die dadurch ganz stark eingeordnet werden als zu wenig aggressiv für ihren Job, was faktisch überhaupt nicht stimmt, was Blödsinn ist. Aber trotzdem macht das eine Einschätzung. Und wir hatten bei einem sogar das Thema, dass er sagte, also aus Sorge davor, den Stammplatz zu verlieren vor einigen Jahren. Das war bevor ich mit ihm gearbeitet habe. Also ich habe sehr viel, also später dann ja angefangen, mit ihm zu arbeiten. Ich dachte, Jahre vorher hatte er eben auch einen Trainer, der ihn ständig darauf hingewiesen hat. Und du bist zu wenig aggressiv und du musstest dies und das und jenes. Und er sagte dann immer nur, ja, also wenn er sich dann vom Wettkampf da so vor uns gestellt hat, vom Spiel, und hat er so voll rumgebrüllt und gekreischt und hatte er noch so Fotos von Raubtieren und so. Also Wahnsinn. So, und er sagte, er stand immer und dachte, ja, okay, ja, wenn er jetzt zu mir kommt und mich auch noch so anbrüllen, anschreien, weil ich weiß gar nicht, was er machen soll. Gehe ich wieder in die Kabine? Verstehe nicht. Fange ich nicht, diese Motivation. So, und der hat dann aber irgendwann gesagt, okay, ich muss was dafür tun, dass ich bestehe hier. Der hat sich dann mal ein paar Kilo Muskeln antrainiert, Frisur verändert. Also er hat dann immer gesagt, okay, ich muss einfach Conan der Barbar sein. Ich muss Conan der Barbar sein. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Also das machen Athleten dann. Die versuchen, dieses Problem zu lösen. Und das ist das, was ich meine. Wir haben motivationale Reflexe. Der motivationale Reflex heißt einfach, dass ich, und das wirst du als Psychologin, weißt du gut Bescheid, das ist dieser Verhaltensreflex, der erste Verhaltensreflex, den wir intuitiv zeigen, der unseren Motiven entspricht und der aber bei anderen eine bestimmte Assoziation, Wahrnehmung, Einordnung auslöst. Und das ist manchmal total problematisch. Das kann eben auch im Spiel in einer bestimmten Rolle dazu führen, dass einem zum Beispiel Kompetenz abgesprochen wird, obwohl das nichts miteinander zu tun hat. Und das war ganz spannend, weil dem natürlich das von Schuppen von den Augen nennt man das, glaube ich, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als er dann seine Daten gesehen hat. Weil er gesagt hat, ja, alles klar, okay. Ne? Also immer diesem Ding hinterhergelaufen, ich muss irgendwie Conan der Barbar sein und ich muss. Es hat ihm auch geholfen. Er hat gesagt, es war mega. Also der Trainer war angetan, ne, davon, von dieser aggressiven Attitüde. Für den Spieler war es anstrengend. Er hat es aber gemacht und hat damit halt auch, das ist das, was du vorhin meintest, also mit der Selbstführung sagen, okay, ich muss dieses Thema dribbeln jetzt, ich muss da durch. Was mache ich? Und es war in dem Fall dann unbewusst, weil er irgendwie gedacht hat, okay, ich bastel mir jetzt irgendwie hier den Wikinger, so, ja, okay. Als uns das dann klar war, als wir die Daten gesehen haben, haben wir gesagt, ja, alles klar, das ist genau diese Attitüde. Dann kann man natürlich auch ins Gespräch gehen. Davon gibt es tatsächlich so einige Beispiele in meiner Laufbahn, wo ich wirklich gestaunt habe, also von ausflippenden Trainern am Rand, inklusive Bild-Zeitungs-Interview hinterher. Und ich dachte, ja, die können irgendwie alle dies und das nicht, wo wir gesagt haben, ja, okay, aber die sind einfach nicht so motiviert, muss man die Rolle besser klären und anders als Trainer. Wird nicht gemacht, stattdessen wird dann so. Also da gibt es verschiedenste Beispiele. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wenn jemand extrem einflussliebend ist, sehr, sehr niedrige Prinzipien hat zum Beispiel, sehr risikoliebend ist. Das sind dann auch Spieler, die laufen gerne in Räume rein, in denen sie nichts zu suchen haben und solche Geschichten. Ne? Also davon gibt es halt auch in der Differenzierung relativ viele Beispiele. Und man kann sich das einfach angucken und fragen, okay, ist das Verhalten cool? Also ist das euer Kreativspiel? Ist das in Ordnung, dass das passiert? Oder sollen wir dran arbeiten? So, ne? Und das ist eben immer das Thema. Es gibt diesen motivationalen Reflex und der deckt sich eben nicht mit der Kompetenzfrage, sondern das ist halt etwas, was nur miteinander wirkt und eine Einordnung bei anderen verursacht. Und da habe ich schon sehr interessante Gespräche mit Trainern geführt, die dann halt auch gesagt haben, ja, der ist ja total desinteressiert, der hat doch gar keinen Bock und so. Und dann gucken wir auf die Daten und sagen, na ja, der wirkt extrem relaxed immer. Der wirkt immer tiefenentspannt, weil die Daten, weil sein motivationaler Antrieb so ist. Wenn du den aber fragst, wird er nicht sagen, ja, stimmt, Sport ist mir egal oder meine Karriere ist mir völlig egal, sondern der wird sagen, nee, wieso, ist mir schon wichtig, aber ich bin halt, ja, hab keine Angst, ne, so wird schon, next game, so. Ne, weil der einfach motivational so ist. Und das ist genau das, dann kann man natürlich gut arbeiten. Das braucht aber dann Leute wie uns natürlich, die sich damit auskennen. Ne? Also die dann dazu auch was sagen können. Das kann man so freihändig als Trainer nicht sofort.
Braucht halt
Fahrstunden.
Braucht ein paar Fahrstunden. Aber es ist wirklich ein spannendes Beispiel. Und jetzt hat der Spieler ja intuitiv eigentlich sehr viel richtig gemacht. So.
Ja, fand ich.
Aber
cool.
Es hätte ihn vielleicht sehr viel weniger Kraft gekostet, ja, wenn man das einfach früher aufgedeckt hätte, dann sagt, okay, pass mal auf, das sind deine Motive. Du bist aber halt Innenverteidiger. Klar, du hast da eine gewisse Rolle zu spielen. Wie könnte man dir helfen, diese Rolle besser zu spielen?
Ja.
Wie wäre dein Selbstbewusstsein oder dein Auftreten? Ich sage jetzt gar nicht, dass das Selbstbewusstsein da direkt mit zusammenhängt, aber wie können wir dein Auftreten so gestalten, dass du dich damit wohlfühlst und du das bewusst machst, weil du vielleicht auch ein schlaues Kerlchen bist und somit merkst, okay, da habe ich mehr Selbstwirksamkeit, aber du strahlst es dann auch nach außen. Also du wirst dann auch so wahrgenommen. Sobald du vom Platz bist, kannst du wieder in deine Rolle als private Person schlüpfen, so, fertig. Es ist ja auch in anderen Berufen. Wenn ich ein Richter bin, ziehe ich auch meine Robe an und habe damit wahrscheinlich ein anderes Auftreten, als wie wenn ich da jetzt in meiner Jogginghose sitzen würde. Und das ist was man auch ganz früh schon, das fand ich auch sehr schön, eben damals in dem Nachwuchsleistungszentrum, man wirklich mit den Spielern auch ansprechen konnte.
Ja.
Es gab ja auch, der Klassiker ist ja auch, man stupst ja oft tatsächlich die Spieler, die auch aufgrund ihren Fertigkeiten auf dem Platz herausstechen, in so eine Führungsrolle, vielleicht sogar die Kapitänsrolle.
Ja.
Kein Mensch fragt sie, möchtest du das überhaupt sein? Also Verantwortung übernehmen, bist du jemand, der auf dem Motiv Macht scored, fühlst du dich wohl, voranzugehen, laut zu sein, dich mitzuteilen? Und das sind die oft gar nicht. Und vielleicht jemand, der jetzt auf dem Spielfeld nicht so auffällt oder noch nicht, würde sich viel wohler fühlen. Geht natürlich nicht immer, weil klar, jemand, der vorausgeht, muss schon auch gewisse Fähigkeiten mitbringen, auch auf dem Platz. Aber allein darüber kann man dann mit denen sprechen. Und das bewirkt schon mal so viel, weil sie sich auch dann oft über diese Ambivalenz bewusst werden, so, okay, ich möchte das eigentlich gar nicht, aber was kann ich tun, um mich vielleicht auch wohler in der Rolle zu fühlen als Kapitän?
Ja, man muss
kann
auch
so viel machen.
Ja, und das ist ja auch, das ist ja so spannend, ne? Also es gibt so eine interessante Motivkombination, die ich auch live kenne bei jemandem, die macht, dass ich womöglich, ich bin vielleicht sehr, sehr einflussliebend, ich bin vielleicht sehr statusliebend, das macht womöglich vielleicht noch neugierig, eine sehr, sage ich mal, eine sehr offene Attitüde. Das macht auch eine präsente Attitüde, womöglich sogar mit einer gewissen Dominanzwirkung nach außen.
Mhm.
Ja, nun ist aber die Frage, brauche ich sehr stark Anerkennung von außen? Dann knallt mir da schon innerlich einer rein, der nämlich sagt, oh Gott, ja, wenn du aber immer Entscheidungen triffst und immer vorangehen musst und dann machst du dich unbeliebt, das ist nicht so cool. Bin ich dann womöglich noch sehr, sehr sicherheitsaffin, habe ich einfach ständig Angst. Ich habe immer ganz viel Angst vor Dingen. Das heißt, womöglich erhalte ich eine Rolle aufgrund meiner von außen wahrnehmbaren Attitüde, weil die Leute von außen wahrnehmen, dass ich halt so ein Kapitänstyp bin, sozusagen. Aber meine unsägliche, permanent aktive Angst zum Beispiel, die wird vielleicht entweder gar nicht wahrgenommen oder völlig unterschätzt. Wenn ich also die Daten habe von mir selbst oder auch wie jemand wie du zum Beispiel, ne, also in der Arbeit mit dem Athleten, man hat diese Daten und weiß dann, es gibt diese Kombination, die auf der einen Seite mit Thema Einfluss, mit Thema Status und so macht, dass man einfach sehr wirkt wie, der gehört nach oben und der gehört nach vorne. Und dann stehe ich aber immer da mit meiner Panik, die ich nämlich auch noch in der Büchse habe und zwar die ganze Zeit. Das heißt, ich schieße zwar den Elfmeter, aber dabei bin ich völlig aus dem Leim innerlich und auf 190 mit meinem Puls eigentlich. Das würdigt aber keiner, das arbeitet erstmal keiner, solange wir dafür keine Datengrundlage haben, weil es einfach keiner weiß. Und das sind so Anlässe, da kann man einfach unheimlich gut auch genau mit diesem Thema arbeiten. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass Motivation jetzt nicht immer dafür da ist, uns happy zu machen, sondern unsere Motivation bringt uns manchmal auch in prekäre Lagen. Ne?
Absolut.
Dass wir dann Kapitän sind.
Gerade auch im Nachwuchsbereich, weil du damit auch manchen einfach das Genick brechen kannst. Und ich sage jetzt mal, um auf das, keine Ahnung, sagen wir, das Motiv Neugierde nochmal zu kommen und ein Jahrhunderttalent wie Florian Wirtz, da, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht, aber angenommen, er würde da scoren, geht aber allen Trainern damit auf die Nerven und dementsprechend entsteht eine Negativdynamik und er würde aufhören zu spielen. Und das ist ja jetzt auch kein nur rhetorisches Beispiel, es passiert ja ganz viel.
Nein, das passiert.
Sehr viele Talente den Löffel werfen, weil unter anderem sowas zum Beispiel nicht erkannt wird und man damit nicht gut umgeht. Und also für beide Seiten oder dem Spieler auch nicht hilft, damit umzugehen oder Spielerin.
Das passiert regelmäßig, haben wir schon oft gesehen, also sehen wir, das ist keine... Das ist nichts Rhetorisches. Ja. Das ist etwas, was regelmäßig passiert, was eigentlich der motivationale Antrieb zu bestimmten Einordnungsmechanismen beiträgt und dass dann am Ende auch sehr talentierte Spieler gehen. Klar.
Ja. Oder eben ihre Leistung nicht so abrufen können, weil sie unter einem permanenten, also ich sage jetzt mal Botenstoff, Cortisol-Overflow stehen, dass sie einfach irgendwann da runter zusammenbrechen.
Ja.
Oder auch gar nicht wissen, warum jedes Spiel viel anstrengender für sie ist als für alle anderen. Und ich arbeite ja ganz gerne in einer Sportpsychologie, aber auch Verhaltenspsychotherapie mit dem sogenannten magischen Dreieck, wo sich ja Kognitionen, Emotionen und unser Verhalten eigentlich immer wechselseitig gegenseitig beeinflussen, reziprok auch.
Ja.
Und das Schwierigste und Emotionen und Motive hängen ja auch eng miteinander. Und ich kann extrem schwierig darauf einwirken, sondern ich muss mir das erstmal bewusst werden. Und nur über das Verstehen, und dann sind wir bei den Kognitionen, kann ich darauf einwirken oder halt eben über das Verhalten. Ja. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass einfach diese Dynamik auf mein Verhalten, und deswegen ist es ja im Leistungssport auch extrem wichtig, weil Verhalten ist das, was ich letzten Endes performe, einen sehr positiven, aber auch sehr negativen Einfluss haben kann.
Ja, ja.
Jetzt haben wir es vorher kurz, es ist natürlich, ich verstehe die Trainer auch, 20 Spieler in der Kabine, in der Ansprache. So.
Ja.
Ja, jetzt kann ich auch nicht anfangen und da 20 Ansprachen vorzubereiten. Verstehe ich auch.
Sehr arbeitsaufwendig.
Ist sehr arbeitsaufwendig, ja. Ist nicht machbar. Jetzt habe ich vielleicht noch Co-Trainer. Die kann man immer super mit einbinden, weil die vielleicht auch Kompetenzen haben, die ich nicht habe. Oder ich wähle mir auch so mein Team. Wenn ich sehr reflektiert bin, wähle ich mir auch mein Team nach den Kompetenzen, die vielleicht ich nicht so habe.
Im besten Fall,
binde die noch mit ein vielleicht in die Beobachtung. Also nicht nur in die Diagnostik, sondern auch in die Beobachtung. Aber Wie mache ich so Ansprachen? Also mache ich dann so Häufchenbildung, so die 5 Machtleute hocken rechts hinten, die 5 Harmonieläufe, Athleten, Athletinnen hocken links hinten und dann habe ich noch meine neugierige Fraktion und meine Verantwortungsfraktion.
Also grundsätzlich, wenn wir die Chance haben, mit der Diagnostik zu arbeiten, ne, dann haben wir immer die Chance, Teamscreenings zu machen. Das heißt, wir sehen dann sehr genau, was wir da haben. Ne? Und entsprechend kann man ja dann schon auch drauf eingehen. Und man kann schon sagen, wir machen das halt auch immer so, da geht es halt auch um das Thema Resilienz, es geht um das Thema Wettkampforientierung und so weiter. Das sind bestimmte Motive, schaffen eine stärkere Wettkampforientierung, bestimmte Motive schaffen eine stärkere Resilienz und so weiter. Und das gucken wir uns ja vorher an. Das heißt, dann wissen wir schon, wie die Gruppe im Ganzen strukturiert ist. Und dann gibt es oft so Lager, sag ich mal. Man weiß, okay, viele sind so. Das heißt, gruppenmethodisch würde ich immer sagen, ich passe meine Ansprache an die Mehrheiten an und nutze aber mein Wissen für die Individualisierung davor und danach. Und bestimmte Dinge tue ich einfach nicht so in der Gruppenansprache.
Zum Beispiel?
Total runterbürsten, zum Beispiel. Da sagen dann die Trainer, ja, man muss auch mal ansprechen, wenn was schiefgegangen ist. Und dann sage ich mir, ja, wenn du von 20 Leuten 20 hast, denen das in der Tiefe wurscht ist, kannst du runterbürsten nach Herzenslust, weil das den 20 Leuten egal ist. Wenn du in der Halbzeitpause dich vor einen heterogenen Kader stellst und du hast da Top-Athleten drin sitzen und von den 20 sind aber 12 oder 13 extrem sensibel darauf, dann mach das gerne, dann hast du aber die entsprechenden Botenstoffe aktiviert und darfst dich nicht wundern, wenn es dann nach der Halbzeitpause schlechter weitergeht als vorher. Also ich sage immer, man kann gerne nach Herzenslust machen, wie man es braucht. Und wenn man die Spieler halt runterbürsten will und wenn man sagt, und das muss mal gesagt werden, kann man machen, hat einen Preis. Hat immer einen Preis. Und deshalb wäre mein Herangehen, und das haben wir halt auch ausgearbeitet, machen wir auch in dem Workshop noch so ein bisschen, dieses Thema, ne? Also, was gibt es denn so für Grundsätze? Und ein Grundsatz ist tatsächlich, sei achtsam mit Kritik. So, aus verschiedenen Gründen ergibt harsche Gruppenkritik keinen Sinn. Das heißt, wenn ich Spieler habe, die sehr resilient sind und die eine klare Ansprache brauchen und die auch so Rumgeeier nicht mögen, dann kann ich mir die greifen. Da kann ich die vielleicht auch mal richtig hart anpacken, hart ansprechen. Also nicht körperlich hart anpacken, sondern dann kann ich mit denen entsprechend kritisch nicht mit Beleidigungen, sondern mit Beweis, mit Videoanalyse kann ich sagen, guck mal da, Banane, hast du total daneben. Dann sehen die das, sagen, alles klar, hast recht, das war total schlecht von mir, mache ich besser. Haken hinter, das ist okay. Wenn ich Spieler habe, die so sind motivational, dann ist das kein Problem. Wenn ich aber eine Gruppe von 20 Leuten habe und mache das mit 20 Leuten, und davon ist mal die Hälfte völlig anders strukturiert, motivational, dann mache ich einfach keinen guten Job. Und das muss man wissen. Wenn ich selber sehr resilient bin und das Gefühl habe, ich muss mal Sachen raushauen und muss mal Sachen ansprechen und ich selber habe es auch nicht so schwer damit, wenn ich nicht gelobt werde und ich selber verstehe auch immer gar nicht, wieso Leute so empfindlich reagieren, ja, dann ist das mein eigener motivationaler Antrieb. Und das ist auch in Ordnung. Aber was uns ganz gut hilft in der praktischen Umsetzung ist, dass wir schon so gewisse Do's und Don'ts auch festlegen. Und das gilt eben genauso zum Beispiel für die neugierigen Spieler. Ich kann durchaus, wenn ich einen Kader habe mit irgendwie 20, 25 Leuten oder meinen Wettkampfkader irgendwie 13, 14 Leute mit den Einwechslern noch und da ist halt kein Mensch neugierig, außer irgendwie Torhüter und der Stürmer, dann kann ich auch sagen, ich mache eine Gruppenansprache, die sehr, sehr praxisorientiert ist, sehr kurz ist, sehr auf Platz ausgerichtet ist, zack, 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 3 Minuten, nicht lang. So, und dann kann ich mir die beiden noch greifen. Dann kann ich sagen, pass auf, gibt's noch was, was euch interessiert? Müssen wir noch was besprechen? Wollen wir noch mal taktisch was reflektieren miteinander? Weil die das womöglich auch mögen, vielleicht auch noch einflussliebend. Vielleicht ist es, tut es denen gut. Das kann ich dann im Einzelgespräch machen. Aber dieses, man muss da mal richtig raushauen und man muss auch mal richtig die Leute auffühlen, das fühlen ja Trainer häufig, dass das so ist. Und die Athleten sagen dann auch, ja, wenn das so an alle geht, ja, okay, ist dann vielleicht auch nicht so. Aber wenn wir streng neuronal gucken, was passiert denn damit, dann werden einfach die falschen Botenstoffe aktiviert. Und da kann der meist, was sagt man da, beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Ne? Und deshalb bin ich immer dafür, tatsächlich bei Gruppensituationen, und das gilt übrigens auch, wenn jemand keine Diagnostik hat, also gerade für so Teams, die sowas vielleicht noch nicht so haben oder haben können, wobei das jetzt gar nicht mehr so schwierig ist, aber sagen wir mal, jemand hat die Grundlage gar nicht, dann gilt das trotzdem. Dann gilt immer, sei praxisbezogen, sei schnell und zackig für die, die halt nicht neugierig sind. Die schlafen dann nicht ein und mach's praxisbezogen und greif dir die Fragen haben. Guck nochmal, sei offen dafür, wenn jemand Klärungsbedürfnis hat. Ne? Hau da nicht die Kritik raus, einmal quer über den Platz mit Lautstärke, sondern geh immer, das ist das Himmelcoach, die Lösung, geh immer konstruktiv rein, sei immer lösungsorientiert, sag, wie sie es machen sollen und nicht, wie sie es jetzt schlecht gemacht haben, sondern sag, wie sie es jetzt die zweite Hälfte machen sollen. Und dann greift ihr die sagen, ey, komm, sag mir nochmal konkret, was ich falsch gemacht habe, sag mir nochmal, ich will das nochmal hören und wissen und so, dann kann man da immer noch ins One-on-One gehen, ne? Was übrigens tückisch ist, muss ich sagen, weil die Menschen mit einem ganz, ganz starken Bedürfnis nach Anerkennung häufig auch sehr feedback-affin sind. Die sind extrem feedback-affin. Und dann denken die Trainer immer, ja, aber der will das ja immer alles wissen. Der will ja seine Fehler wissen. Und dann sage ich, ja, der will die Fehler wissen, weil er es halt nicht mehr machen will. Er will es ja vermeiden in Zukunft. Deshalb sagt er, ja, sag mir mal meine Fehler. Das heißt aber nicht, dass denen das nicht total demotiviert, wenn man ihm das alles aufzählt. Ne? Also es ist schon ganz gut, wenn man Daten hat, weil man dann weiß man, wen man vor sich hat. Wenn man so einen ganz Resilienten vor sich hat, dann kann man da auch mal raushauen. Ja, der nimmt das dann auch der, mit einem Lächeln und sagt, alles klar.
Ich glaube, es ist auch hier auch wieder situativ wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Ist das jetzt, ist die Situation in einem Spiel oder ist es vielleicht auch ein Training?
Ja,
also in einem Spiel ist es natürlich nochmal viel riskanter, motivationale Reflexe durch eben sogenannte Botenstoffe zu aktivieren, also auch physiologisch, weil dann habe ich echt ein Problem. Ich kann das nicht mehr auffangen in der Halbzeit. Nee. Im Training, muss ich schon sagen, finde ich es auch wichtig, dass auch Spieler mit Kritik lernen, umzugehen. Man anspricht das Kritik oder Kritik ist ja auch so ein negativ behaftetes Wort, sagen wir Feedback, ja, Feedback, zurückfüttern. Mhm. Ich gebe dir etwas zurück, damit du besser wirst. Also, dass man auch da, wenn man das so verbalisiert, auch für den Einzelnen vielleicht so ein Feedback nicht so verletzend macht. Das finde ich ist schon auch wichtig, also auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass man lernt, auch sowas anzunehmen, nur jetzt in einem Spiel. Da glaube ich, ist es dann schon spannend, wenn man da sagt, okay, da gibt es ganz klare Don'ts, weil ich möchte nichts aktivieren, worüber ich dann die Kontrolle verliere.
Genau,
oder
man hat sie nicht
meine
mehr.
Spieler auf dem Platz. Genau, man hat sie halt nicht
man
mehr.
Man hat sie nicht mehr.
Im Training kann ich das auffangen. Das ist
Genau. Und da ist es ja auch nochmal so, es geht ja auch tatsächlich bei Spielern, bei Menschen, die sehr, sehr, sehr kritiksensibel sind. Auch die, gerade die haben ja das Bedürfnis, sich zu perfektionieren. Die haben ja viel mehr das Bedürfnis, sich zu perfektionieren, als die eh nicht so perfektionistisch veranlagt sind. Das heißt, da ist ja dieses starke Interesse auch da, dafür Feedback zu bekommen. Und da ist es tatsächlich eher auch die Frage der professionellen Kommunikation. Also, dass man einfach weiß, okay, quer über den Platz brüllen mit irgendwie, ja, zwei linke Füße heute. Nein. Keine gute Idee.
Ja, da ist aber auch noch Zynismus dabei, das finde ich dann auch ganz schwierig.
Genau, sowas, ne? Da kann man sagen, so, das ist einfach, das kann der eine besser ab als der andere. Ja. Dem einen ist es halt egal, da passiert motivational gar nichts und der lacht noch drüber und der andere, der bei dem passiert eine Mini-Krise. Deshalb sind diese One-on-One-Gespräche dann einfach aus meiner Sicht State of the Art, dass man dann sagt, man geht ins One-on-One und dann kann man eben auch über eine sehr konstruktive, lösungsorientierte Feedback-Methodik dem anderen sehr gut sagen, was er falsch gemacht hat. Also das wollen die ja auch wissen. Ne? Trotzdem ist halt die Form dabei entscheidend und dann kann man auch sagen, naja, wenn dann mal was passiert, wenn man dann mal quer kritisiert wird oder angebrüllt wird oder was auch immer, wir Menschen sind gut in der Lage, mit situativem Stress umzugehen. Also wir können Herausforderungen, auch alle, auch Menschen, die sehr sensitiv sind, in einem anderen Rahmen, aber die können auch eine situative Herausforderung. Die brauchen halt länger für die Bewältigung der Krise. Das darf eben nicht ständig passieren. Und das muss man wissen. Und wenn man die Methodik einfach verinnerlicht hat, ist das auch gar nicht so schwierig. Also dann ist das eigentlich auch
ganz gut
umsetzbar.
Aber ich glaube, was du vorher noch angesprochen hattest, was auch unheimlich toller anwenderfreundlicher Tipp ist, coach die Lösung. Und das geht auch schon im Nachwuchsbereich nach. Also ich beschleunige auch mein erwünschtes Ergebnis, weil wenn ich über den Platz rufe, was ich nicht tun soll, naja, dann muss ich mich erstmal als Spieler, Spielerin kognitiv damit befassen, was ich eigentlich tun soll. Wenn mir aber gleich jemand zuruft, du sollst mach so, dann geht es auch einfach viel schneller.
Ja.
Es ist weniger anstrengend und ich lenke denjenigen mit seiner Wahrnehmung, mit seinem Fokus gleich auf das richtige Ziel.
Ja.
Also das finde ich ist ein ganz schöner Ansatz, dieses coachte Lösung. Und damit kann man jetzt auch bei 20 Spielern, die alle irgendwie verschieden scoren, einfach am wenigsten falsch machen. Weder bei dem Perfektionisten, dem man dadurch natürlich auch hilft, indem man ihm die Lösung coacht und nicht ihm nochmal sagt, so Mensch, das war jetzt echt blöd, das weiß der eh schon längst.
Ja, das ist ja das Thema. Das sind ja die Selbstkritischen. Die Trainer haben ja eigentlich viel mehr Probleme mit denen, die nicht selbstkritisch sind. Also mit denen, die überhaupt keine Angst haben, komplett unabhängig von der Meinung anderer, vielleicht auch noch nicht mal statusaffin, also komplett introvertiert, was die Selbstbewertung angeht. Also wirklich nur die Selbsterkenntnis ist Gold und alles andere, da prüfe ich mal ab, ob mir das gefällt, was der andere sagt. Das sind ja die, die eigentlich viel schwerer zu erreichen sind, weil die stur sein können und sagen, habe ich richtig gut gemacht, ich gehe mal duschen. Und dann steht der Trainer da und sagt, ja, eigentlich noch, naja, gut, ja, okay, bis morgen dann. So, also das ist ja viel problematischer eigentlich, ne? Und deshalb finde ich es auch immer so ulkig, dass gerade auch Trainer, die so ein niedriges Bedürfnis nach Anerkennung haben, also die also eher auf der resilienten Seite stehen, die haben es natürlich etwas schwerer mit dem Loben, mit dem eben Lösung coachen, mit diesem konstruktiven Coachen. Die mögen das halt auch gerne mal richtig rauszuhauen und mal auf Fehler hinzuweisen, weil das die Überlebenslogik ist. Aber eigentlich sind diese Spieler, die so sensibel sind und auch so ein starkes Bedürfnis danach haben, zu gefallen mit dem, was sie tun, die sind eigentlich viel einfacher zu coachen am Ende und sind ja zu herausragenden Leistungen imstande, wenn die entsprechend talentiert sind. Weil die streben ja die Perfektion an. Die stehen noch 3 Stunden da und machen 3000 Schüsse oben rechts und oben links und überall. Also die haben ja auch diese Trainingswut dann, wenn die entsprechend befeuert wird. Das finde ich dabei immer so ein bisschen ulkig irgendwie. Aber ja, weil die eigentlich Schwierigen sind eher die anderen, ne? Also die halt zu früh glauben, habe ich richtig, richtig gut gemacht und weg sind und irgendwie ihre Freunde treffen. Das sind die eigentlich die Trainer dann auch verzweifelt zurücklassen, ne? Haben wir, kennst du bestimmt auch aus dem Akademiebereich. So,
beißt man sich die Zähne aus, im Erwachsenenbereich.
Ja, das stimmt.
Aber
das stimmt.
Mir fällt auch bei dem Thema, weil mir ist ja trotzdem mit dem ganzen Thema, okay, wir müssen irgendwie das Team irgendwie versuchen, ja, so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, und es ist halt trotzdem schwierig. Und es gibt ja von Michael Jordan diese ganz bekannte Quote: There is no I in team, but there is in win. Mhm. Dass trotzdem, und ich glaube, man das als Trainer schafft, so gut wie möglich, und das sind ja oft so, das klingt immer so groß, ich finde, man muss das auch mal runterbrechen, das sind oft nur ganz feine Schrauben, ich meinen Individuen im Team auch das Gefühl geben kann, sie dürfen auch noch Individuum sein, und der auf Macht scoret, das ist toll, und der harmoniebedürftig ist, und also wenn man das wirklich schafft, an so kleinen Schrauben so ein bisschen, das ist wie, ich weiß nicht, ob du eine Siebträgermaschine daheim hast, aber diese Mühle macht mich komplett kirre, weil ich tue natürlich den Mahlgrad dann immer gleich um, naja, dann mache ich wieder 2 Stufen höher und es wird immer noch nicht cremig, naja, dann wieder 3 zurück, und mein Freund sagt dann immer, nur ein kleines Strichlein, das reicht, damit der Mahlgrad vielleicht so ungefähr ist es, ja.
Das, total das, gut. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das
ist nicht so viel oft, und dass das ich glaube, ich mag die Quote total gern von Michael Jordan, der ein großartiger Teamplayer war, aber trotzdem damit betont, um Großartiges zu erreichen, braucht es oft einfach auch die Förderung von bestimmten Individuen in bestimmten Situationen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon die Kunst.
Das ist genau das.
Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und es ist einfach ein Team
mit vielen. Das ist ja auch sowas, das kommt jetzt auch wieder von Klopp, trotzdem ganz, das trifft es auch so ein Stück weit. Das,
ich bin auch Klopp-Fan, deswegen.
Ja, das ist so ein bisschen, erst mal so der Opa, den man immer zitiert. So.
Aber, ja, aber auch ein polarisiert, also er ist ein starker Charakter.
Ist ein sehr starker Charakter, deswegen auch nicht ganz frei von Kritik, aber der sagt halt so Dinge, ne? Und das, was er gesagt hat, wie soll man denn das Beste aus Menschen herausholen, wenn man sie alle gleich behandelt. Das ist so verrückt.
Mhm.
Ja. Und das fand ich cool, weil ich habe gesagt, ja, genau, das ist eben genau das Thema. Ne? Also, und das, wie du sagst, mit deiner Siebträgermaschine, man muss nicht immer die Welt neu umbasteln. Das ist, ich mag das Wort nicht so besonders, weil das so inflationär auch verwendet wird und so neudeutsch irgendwie ist, aber das ist eine Mindset-Frage. Das ist eine Haltungsfrage im Grunde. Und natürlich auch dann eine Frage, welches Fachwissen will ich mir wie aneignen und welches Fachwissen will ich wie verinnerlichen und dann automatisiert irgendwann auf die Straße bringen können. Dafür braucht es einfach Fleiß. Das ist übrigens auch was ich in der Praxis erlebe, dass die Leute einfach nicht fleißig genug sind.
Ja,
sie sind nicht fleißig genug, das zu lernen braucht halt wirklich dann teilweise auch viele Fahrstunden. Ne? Aber am Ende ist eine Frage der Haltung. Und das finde ich nämlich total gut, das passt auch zu Michael Jordan, dieses Thema, ne, dass es einfach an bestimmten Stellen die Individualisierung braucht und dass diese Individualisierung auch dafür relevant ist, aus einzelnen Menschen das Beste rauszuholen, um damit die Teamleistung zu optimieren. So, und das ist übrigens auch das beste Gegenargument gegen Leute, die mal sagen, ja, Individualisierung im Sport und das ist alles Quatsch. Sagen, naja, am Ende ist es eine Mischleistung von, in dem Fall beim Fußball, von 11 Individuen, von 11 Köpfen, die auf dem Platz stehen. Im Basketball sind es weniger, glaube ich, 5 oder 6. Wie viele stehen da auf dem Platz? Also, oder beim Volleyball, ne? Also bei jeder Teamleistung, die wir haben. Und selbst im Radsport, ich weiß gar nicht, wie es im Skisport ist, das weißt du ja am besten. Aber selbst im Radsport, das sind am Ende Teams, auch wenn es ein Individualsport ist, aber das sind Teams, ne? So, und das heißt, das sind halt
auf der Straße.
Ja, genau, das sind Teams. Und das heißt, am Ende, wenn ich die Individuen nicht in einer Form würdige, die deren individuelle Bestleistung hervorbringt, indem ich immer alle gleich behandle, dann mache ich meinen Job falsch. So, und das finde ich ja ganz cool, wenn der alte Klopp.
Der alte Klopp, und es gibt ja noch viel ältere Philosophen, das Ganze ist nur so viel wie die Summe seiner Teile, so ist es. Und ich bin auch überzeugt davon, ich arbeite unheimlich gern mit Individuen und mir ist es auch wichtig, dass es starke Charaktere sind, und das ist nicht immer ganz einfach, aber noch eine Phrase, ja, Reibung erzeugt Wärme. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, und schon umso stärker die einzelnen Individuen sind und die sich auch so wahrgenommen fühlen und so gesehen fühlen und akzeptiert fühlen, desto stärker funktioniert auch ein Team. Aber es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit, das stimmt definitiv.
Ja.
Zum Thema Arbeit und Diagnostik, also trotz aller Diagnostik, welche Rolle spielt deiner Meinung nach auch immer noch die Intuition? Also die Vor- und Nachteile der Intuition. Ich finde sie schon sehr wichtig. Ich bin, glaube ich, auch ein sehr intuitiver Mensch tatsächlich, auch in meiner Arbeit. Hat aber auch Nachteile, hat aber Vorteile.
Mhm. Ja.
Es interessiert mich natürlich hier die Meinung nochmal einer, doch auch Diagnostikerin.
Ganz interessant. Ich habe mich mal länger mit einem Trainer österreichische Bundesliga über das Thema Intuition unterhalten. Wir haben dann auch beide mal nochmal nachgeschlagen, um genau zu gucken und dem anderen zu zeigen, was es eigentlich ist und so weiter. Ganz grundlegend. Es ist einfach so, dass das menschliche Gehirn permanent Wahrnehmungsverzerrungen unterliegt. Und das ja lebenslang. Das heißt, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, möglichst effizient zu sein, möglichst viel zu automatisieren. Und diese Automatisierungen bringen eben mit sich, dass wir ständig Einordnungsfehler machen, was für unser Überleben völlig in Ordnung ist. Also ich sag's mal so, ein Spaziergang in Australien, kreischt die Amygdala, sagt, oh Gott, eine Schlange. Stehst du davor, war doch nur ein Stock, sagt die Amygdala, ja, ich habe dich aber gewarnt, hätte ja eine Schlange sein können. Also das heißt, Einordnungsfehler sind ja auch fürs bessere Überleben da und helfen uns ja auch, weil Stock ist egal, Schlange wäre nicht so cool, wenn man drauf tritt. So, und so passieren uns eben im Alltag auch ständig Wahrnehmungsverzerrungen. Und die bilden natürlich auch die Intuition so ein Stück weit ab, weil auch die Intuition ja auf Basis unseres motivationalen Referenzraumes sich bilden. Allerdings zusammen damit, dass man sehr, sehr gut über diese Dinge Bescheid weiß, kann natürlich Intuition über die Jahre auch helfen, ich sag mal sowas wie Hypothesen zu bilden, Ideen zu finden. Und da kann ich mich auch nicht freisprechen nach, ich weiß nicht wie vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, dass ich natürlich auch Bauchgefühl habe und eine Idee habe und Erfahrungswerte, die sich in so ein intuitives Handeln dann überleiten lassen. Das passiert ja und das kann sehr hilfreich sein. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man sich im Beruf, allerdings würde ich das auch immer sagen, als Eltern, auch in der Partnerschaft, dass man sich nicht allein auf die auf das Intuitivsein verlässt und dass man Intuitivsein oder auch eine super Menschenkenntnis haben, sage ich jetzt mal, dass man das nicht als einen professionellen Rahmen auffasst, mit dem man seinen Job gut macht. Ich habe das ganz, ganz häufig, dass Führungskräfte mir sagen, ja, ich habe eine ganz tolle Intuition, eine super Menschenkenntnis. Und ich würde sagen, naja, aber die begrenzt sich ja immer auf den eigenen Referenzraum. Anders und mehr die eigene Brille. Ja, wie dein, das ist wirklich geniales Einstiegsbeispiel, die eigene Brille. Und ich glaube, das Entscheidende ist das Bewusstsein darum und dass man sich eben diese Krücken baut, wie eben zum Beispiel auch die diagnostische Arbeit eine Krücke ist, die objektiviert und die dazu oder verleitet. Brücke. Oder eine Brücke, ja, Krücke. Ja, also etwas, was ich dabei habe, was mir einen Weg ebnet mit einer gewissen Objektivität. Also das bringt mir einfach Objektivität in den Raum, die ich mit Intuition nicht haben kann. Und das, glaube ich, da, wenn man darüber ein Bewusstsein hat, und das mache ich ja ständig, also ich, so, und das muss man halt sagen, ich komme immer, kann ja immer mit dieser blöden, mit dieser Expertise kommen und ich mache es ja schon so lange und bin so eine, die Oma da, die dann sagt, ja, war vor 20 Jahren auch schon so. Da kann ich natürlich viele, auch in meinem Umfeld, die dann irgendwie 30 sind, brauche ich ja gar nicht lange reden. Ne? Und trotzdem stehe ich dann und sage, ja, aber meine Einschätzung, die kann jedes einzelne Mal völlig falsch sein. Auch nach 100 Jahren. Die kann jedes Mal. Und deshalb, weil ich das weiß, nutze ich validierte, evidenzbasierte Daten und eben sowas wie Diagnostiken, um eigentlich meine eigene Brille zu putzen und zu prüfen und zu sagen, okay, ist das jetzt eigentlich richtig oder nicht? Und das finde ich, da finde ich zum Beispiel auch die Intuition total in Ordnung, weil die uns halt im Alltag auch sehr hilft bei ganz vielem. Und du hast nicht immer eine Diagnostik am Start, muss halt ja im Alltag klarkommen. Und da ist Intuition einfach ja auch total gut leitend für uns Menschen. Mhm. Ich glaube auch notwendig. Also brauchen
fand ich jetzt eine sehr, 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 sehr schöne Antwort, dass es eben sowohl als auch und die Kombination, glaube ich, sehr, sehr bereichernd sein kann. Ja. Wem natürlich jetzt Diagnostik nicht immer zur Verfügung steht, kann ich nur mitgeben. Zwei Sachen. Es ist wirklich manchmal versuchen, die Brille der anderen auch aufzusetzen oder seine eigene Brille abzusetzen.
Ja.
Und das andere ist manchmal mehr zuhören als nur reden. Ist jetzt auch nicht immer nur meine Stärke, aber ich muss es natürlich lernen in meinem Beruf. Aber dieses, den Fokus auch manchmal wirklich auf zu, also was sagt mir der andere gerade wirklich, ohne gleich darauf zu reagieren und zu fühlen, ja, sondern mal so inhaltlich dabei bleiben, was mir der andere sagt. Und ich glaube, das sind jetzt mit deiner Antwort, um so langsam mit der Brille und der Brücke den Kreis zu schließen. Bevor wir, Anna, zu meiner allerletzten Frage kommen, die ich in meiner amateurhaften Diagnostik oft anwende, um zu den Motiven zu kommen. Und ich finde es ein sehr schönes Bild und es hilft mir auch oft in einem Gesprächseinstieg, weil man sehr schnell dann zumindest an einen Teil der Motive kommt oder zu einer ich kann intuitiv oder ich versuche intuitiv dann auf den Motiv Cocktail zu schließen. So. Und das ist die Frage, Anna, was würdest du dir wünschen? 3 Wünsche, wenn eine Fee kommt.
Ah, die, das ist ja die Fee.
Du kennst es.
Ja, die das kenne ich, die Fee. 3 Wünsche. Darf es alles sein oder nur beruflich? Darf alles sein, oder? Weil die Fee, die darf alles. Ja, macht die ja Fee. Alles.
Genau.
Ja.
Keine Limits.
Also das lässt Rückschluss zu auf meine persönliche Motivation. Hatte ich ja schon mal angedeutet eingangs. Das ist das, ich habe ein starkes Familienmotiv und ein starkes Helfermotiv, aber vor allem starkes Familienmotiv. Das heißt, wenn noch eine Fee mich fragen würde, was auf der Welt, ne, dann wäre das tatsächlich, dass meine 3 Jungs für sie selbst ein sehr gutes, gesundes, langes, erfülltes Leben haben. Um das jetzt mal so ganz allgemein umfassend zu formulieren, das ist das allererste, was mir mein motivationaler Reflex ist als erstes bei meinen Kindern und dass es denen bitte gut gehen möge. So, jetzt kommen wir nochmal darauf, wenn ich mich mit dieser Fee unterhalte und wir uns überlegen, okay, na, was wäre denn ein guter Wunsch? Würde mir tatsächlich wünschen, dass dieses Thema, was uns bewegt und was mich ja seit vielen, vielen Jahren bewegt und was, glaube ich, so, so wichtig ist für die Menschen, auch wenn wir manchmal Social Work für Millionäre machen, aber das ist egal, ja, das ist völlig egal, wo Menschen herkommen, wie sie finanziell stehen, was sie machen am Ende, dieses Thema mit dem Menschen und diesem Wissen darum, was Menschen brauchen. Ich würde mir wünschen, dass die Industrien, in denen wir unterwegs sind, in den nächsten Jahren, das tatsächlich noch mal mehr auf ihre Agenda nehmen, ernsthafter auf ihre Agenda nehmen. Das wäre so ein Wunsch, den ich einer Fee mitgeben würde, sehr pragmatisch. Unterstütz uns mal. Und gerne auch gerade uns Frauen im Business, dass wir da nochmal deutlich mehr Relevanz haben werden mit diesem ganz, ganz wichtigen Thema.
Also jetzt hast du noch einen Wunsch offen.
Beschaffen. Ich habe noch einen Wunsch offen, ja.
Man darf sich auch nur 2 Wünsche wünschen.
Da bin ich so ein bisschen, ich würde mich auch freuen, wenn, ich würde mich natürlich, es gibt ja ganz viele Dinge, auch gesellschaftlich und was da alles, aber wenn es jetzt mal um uns und um auch in meine Familie und mich, also wenn es um wirklich ja tatsächlich darum geht, also dann würde ich mir tatsächlich auch noch wünschen, dass ich noch lange gut, gesund in der Lage bin, genau diese Dinge auch zu begleiten und weiterzubringen. Da würde ich mich auch drüber freuen. Das ist dann die klassische Gesundheit, glaube ich, ne? Ja. Gesundheit und langes Leben. Was ich brauche.
Vergessen aber tatsächlich manchmal die Leute auch.
Ja, aber das ist so die Basis, dass man noch lange in der Lage ist, sowohl was die Kinder angeht, da zu unterstützen und irgendwie da zu sein, als auch was dieses Thema angeht, was ja wirklich auch ein visionäres Thema ist, was wir alle merken, du auch im Beruf, wir wissen einfach, dass da noch viel Visionäres dabei ist. Dafür muss man lange fit und gesund bleiben. Und kraftvoll bleiben, sage ich mal, um das dann auch weiter treiben zu können. So. Ja. Und deswegen, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Wunsch, dafür so die Grundlage zu haben. Das sind ja 3
wunderbarer, dann. Sind 3 Wünsche, wunderbarer Abschluss. Ich habe auch ganz, ganz clevere schon, die meinten, ich wünsche mir halt nochmal 3 Feen mit nochmal 3 Wünschen jeweils und so. Also es gibt ganz, ganz, genau.
Na, gut. So taktisch.
Anna, also vielen Dank erstmal dir und dann vielen Dank, dass auch ihr, die Zuhörer, Zuhörerinnen, heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir auch sehr gerne ein kleines Sternchen, damit andere den Podcast auch schneller finden. Liebe Anna, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch viel Spaß beim Wandern im Salzburger Land. Wunderschön da. Und freue mich auf unseren Workshop, an dem wir uns in 3 Tagen zumindest online das erste Mal sehen werden und dann die Woche drauf auch persönlich kennenlernen werden.
Ja, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich. Du hast einen ganz tollen Podcast, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also bitte ganz viel hören, ganz viel liken, damit genau da auch die entsprechende Sichtbarkeit immer hochgehalten wird. Genau, und ich freue mich auch sehr, 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 dass wir uns, vor allem auch, dass wir uns dann bald live mal sehen. Das ist sehr schön. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Alles super. Klar, Anna, also, vielen Dank. Mach's gut, ciao.
Ja, tschüss. Ciao.